Vielen Dank, liebe Dorothea Reseheim, für die Einladung zu dir nach München-Schwabing, wo du wohnst und wo du lebst.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Denn es ist für mich schon spannend, wenn sich mal wieder jemand für mich interessiert.
Ja, das tun wir. Wir, das sind Carolina Sarbia und ich, Gabriele Obermeier. Und wir wollen über deinen künstlerischen Vorlass sprechen. Und zwar im Rahmen unseres Forschungsprojekts mit dem Titel Kunst, Vermächtnis, Vorlass, Nachlass. Das Projekt beschäftigt sich mit der weiblichen Perspektive auf Bewahrung und Sicherung von künstlerischen Werken in der bildenden Kunst. Es wird gefördert von dem Verein für Fraueninteressen in München und darüber freuen wir uns sehr. Du bist Jahrgang 43 und zum jetzigen Zeitpunkt 81 Jahre alt.
Das ist korrekt.
Im Vorgespräch hast du uns gezeigt, wie viel du an Arbeiten hast. Es ist eine enorme Fülle. Es sind ja fast 60 Jahre Produktion. Und du warst jemand, der sehr viel produziert hat, also ganz besonders viel. Vielleicht schilderst du erstmal deinen beruflichen Werdegang.
Ich bin ja in Sindelfingen geboren und ich habe dort den Abschluss für Textilentwurf gemacht. Von da aus bin ich dann an die Akademie nach Karlsruhe gegangen. Dazwischen hatte ich allerdings ein Praktikum an der Nürnberger Gobelin-Manufaktur gemacht. Das gab schon ein bisschen die Richtung vor, dass mich Tapisserien interessierten. Mein damaliger Freund und späterer Mann, der ging dann zu Siemens nach München und ich hinterher und habe mich dann hier in München in die Textilklasse eingeschrieben, die allerdings schon geschlossen war, aber man hat mich noch aufgenommen, weil ich schon 3 Semester hatte bei Paolo Nessler. Ich habe dann auch das geschafft, das Diplom zu machen, 1972, ich weiß es heute noch. Am Ende vom Studium hatte ich dann auch gleich einen Wettbewerb gewonnen für einen Wandteppich in Holzkirchen, für eine Kirche vom Franzhof. Das war natürlich schon mal ein guter Einstieg und ich habe dann 10 Jahre freiberuflich gearbeitet, habe dann viele Wettbewerbe und Aufträge, aber das läpperte sich so dahin. Interessant wurde es natürlich dann mit der Ausschreibung für die Uni Paderborn. Die kam 81 bei mir auf den Tisch. Das war eine Professur für Textilgestaltung. 83, da war ich gerade auf dem Rückflug von Washington nach Columbus, Ohio mit einer Textilausstellung. Da kam dann, dass sie mich auf diese Stelle berufen. Ich hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet. Aber was interessant an der Stelle war, es war eine freie Stelle, hatte nichts mit Didaktik zu tun, sondern ich sollte dieses Fach künstlerisch vertreten, so steht es auch in der Urkunde. Ich denke, es war für mich eine gute Entscheidung, denn mit dieser Professur hat man ja vollkommene Freiheit in Forschung und Lehre. Das ist noch ein ungetrübtes Sakrileg, da geht auch keiner ran und jeder kann machen, was er für wichtiger findet. Und da ich eigentlich eine Zeit im Studium erlebt habe, wo sich niemand um uns gekümmert hat, habe ich gedacht, das mache ich anders.
Das hast du anders gemacht. Du hast aber auch in dieser Zeit frei gearbeitet, noch zusätzlich. Also ja, sind wir ja schon gekommen, dass du eine große Fülle entwickelt hast. Ja. Und hättest du ohne die Professur leben können?
Nein, in den 10 Jahren hat es sich ja gezeigt, dass das eigentlich nicht möglich ist. Die Aufträge waren, ja, sie waren schon da, aber dafür kann man einfach in so einer Stadt wie München nicht leben, kann man nicht ein Atelier finanzieren und so weiter und so fort. Ja gut, es gab ja immer einen Geldverdiener. Ich meine, man war natürlich auch immer etwas irritiert, weil er meinte immer, wer ist denn hier der Künstler? Weil er hatte ja auch eine künstlerische Ausbildung und hat sich da eben bei Siemens als Industriedesigner verdingt.
Okay, das ist wunderbar und es hat dazu geführt, dass du eben, ich komme nochmal auf das zurück, diese große Fülle hast. Du hast hier ein Lager im Haus, du hast ein Lager bei Landsberg am Lech. Es ist ja toll während der Produktion, dass man das alles bei sich behalten kann, aber jetzt ist doch viel Zeit vergangen, du bist älter. Ist es jetzt ein Fluch oder ein Segen? Was würdest du denn sagen? Wo stehst du jetzt?
Die Fülle der Arbeiten, das ist dadurch entstanden, dass ich in Paderborn immer auch gut für mich selber arbeiten konnte. Ich war ja da ohne Familie. Die Studenten waren um 4 Uhr weg. Die Werkstätten, die ich aufgebaut hatten, die standen leer. Und von der Hochschule wurde immer erwartet, dass wir Außenwirkung machen. Und die hatte ich natürlich auch gerne angenommen. Also wir haben wahnsinnig viele Ausstellungen gemacht. die erste große, tolle Geschichte, eine Performance zu machen für die Papierausstellung in Düren. Das war 86, das war natürlich eine tolle Sache. Ich habe unglaublich viel vorgearbeitet, einfach um zu beweisen, es geht. Man kann mit dem Material so arbeiten, man kann so weitermachen. Und das bringt natürlich auch eine Fülle an unterschiedlichen Arbeiten. Deswegen ist mein Werk nicht so stringent, dass ich mich auf eine Schiene eingespielt habe. Ich wollte auch nie, dass das so kleine Reses werden, sondern ich wollte natürlich, dass meine Handschrift zwar sichtbar ist, aber es sollte sich was entwickeln, was für die Studenten ihre Kreativität verlockt.
Ja, du stehst ja auch repräsentativ für eine ganze Generation von Frauen, die sich in den 70er Jahren diese neue Felder erarbeitet hat, in der Arbeitswelt, aber auch in der Kunst. Da warst du ja sehr erfolgreich. Jetzt ist aber doch die Zeit, wo du dich damit auseinandersetzt, dass du vielleicht einen Vorlass bilden möchtest. Und da geht es jetzt um eine Verschlankung dieser ganzen Fülle. Hast du dir da schon eine Methode überlegt oder irgendwie einen Schlüssel entwickelt, wie du vorgehen würdest?
Ja, seit ihr mich besucht habt, das letzte Mal, bin ich natürlich sehr in mich gegangen und habe auch mit dem Sohn gesprochen und auch mit der Schwiegertochter. Ich selber weiß natürlich, dass meine Kräfte auch nicht unendlich sind. Ich merke das auch, ich kann nicht mehr Nächte durcharbeiten. Das ist alles vorbei. Ich muss verschlanken. Ich bin auch bereit, wegzuschmeißen. Wir sind auch schon einmal zum Wertstoffhof gefahren. Klar, es sind natürlich sehr große Installationen da. Die schmeißt man natürlich nicht so gerne weg. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe ganz viele Arbeiten besitze ich gar nicht mehr. Und die sind nicht verkauft worden, sondern die sind einfach aufgelöst worden. Oder sie sind Teil von anderen Arbeiten. Ich brauche auch immer so ein bisschen für mich die Zeit, wieder mal was arbeiten zu können ohne Auftrag. Das fand ich immer ganz wichtig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Arbeiten sind doch entstanden. Entweder war es eine Ausstellung oder es war ein Wettbewerb mit speziellen Anforderungen. Und dadurch ist natürlich das Lager voll. Aber da könnte man natürlich doch einiges wirklich versenken.
Und von wie vielen Objekten sprechen wir da? Hast du eine ungefähre Vorstellung, wie viele Objekte, Bilder oder Skulpturen du hast? Ja. Also könntest du das irgendwie in eine Zahl fassen?
Ich kann es nicht in eine Zahl fassen. Ich habe mal versucht, anhand von meinen Einzelausstellungen, von den Ausstellungen, die ich mit anderen gemacht habe, anhand von den Wettbewerben. Und da fiel mir ein, ich habe ja in Paderborn ein Jahresprojekt gemacht für das Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Das ist ein Computermuseum. Und die hatten mich gebeten, mal jeden Tag eine Papierarbeit ins Museum zu bringen. Eine studentische Hilfskraft dabei und vom Museum hat der Dr. Stein mich betreut. Und das sind am Ende über 300 Arbeiten entstanden. Diese 300 Arbeiten sind dort im Archiv alle gesammelt worden und das Jahr drauf sind sie ausgestellt worden. Im dritten Stock des Museums. Das war natürlich toll. Also wenn ich so rechne, natürlich, ich glaube, es sind mindestens 2.000 oder 3.000 Arbeiten, die durch meine Hände gegangen sind. Ich weiß auch nicht genau, wie man das zählt. Zählt man jede einzelne Zeichnung?
Es geht ja auch nur um eine ungefähre Größe, genau. Damit sich die Zuhörer Bild machen können in etwa. Hast du irgendeine Verschlagwortung oder Kategorisierung, dass jemand, der nicht du ist, jemand von außen etwas finden könnte, wenn du sagst, du möchtest dieses oder jenes haben? Gibt es so etwas?
Also ich habe mir natürlich eine Liste angelegt, wo ich alles fotografiert habe, wo die Maße stehen. Teilweise sind kleine Legenden dabei, aber da wird sich, glaube ich, kein anderer zurechtfinden. Aber ich habe die Anforderung gehabt, damals im TIM, in diesem Textilmuseum in Augsburg, ich musste zusammen mit der Barbara Kolb, haben wir 9 Themen aus dem ganzen Konvolut erarbeitet. Und diese Rubriken sind dann gefüllt worden mit den Arbeiten. Also die existieren schon mal, dass es Häutungen sind, dass es Zeichnungen sind und dass es Papierobjekte sind, dass es versiegelte Schriften sind. Also solche Kategorisierungen, die gibt es natürlich.
Das heißt, du hättest eigentlich jetzt schon eine Grundstruktur, die du nochmal überprüfen müsstest unter Umständen oder erweitern, aber auf dem könntest du aufsetzen.
Also ich habe unendlich viele PowerPoint-Präsentationen gemacht zu bestimmten Themen, zu bestimmten Rubriken. Die gibt es natürlich auch alle noch. Da sind die Werke natürlich auch aufgelistet. Da müsste man natürlich gucken, was davon noch existiert.
Was denkst du, wäre jetzt dein erster Schritt, wenn wir jetzt heute draußen sind bei der Tür? Wie du weitermachen würdest mit deiner Vorlassbildung?
Also ich glaube, das Erste wäre, ich würde erstmal unten aufräumen. Das hat mir ja so gefallen in dem Schriftstück, dass man das auf so ein Kernkonvolut reduzieren sollte. Also das ist schon mal eine super Idee. Ich habe natürlich auch mit Gisela Geiger gesprochen vom Stadtmuseum in Penzberg, die auch immer wieder mir mal Hilfe angeboten hat. Aber ja, es ist halt immer dann dabei geblieben. Aber das ist das, was ich natürlich selbst machen muss, wo ich, glaube ich, auch nicht so Angst davor habe. Ich glaube, ich habe nur ein bisschen Respekt davor, den Arbeiten, die ich entsorgen würde, die würde jemand anders da lassen. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Auch jetzt für diese Papierausstellung über Schönfeld, diese kleinen Buchobjekte, die waren schon eigentlich bei mir auf der Liste, kann weg. Und sie hat sich die ausgewählt und die sind jetzt auch im Museum geblieben.
Da sind sie ja gut aufgehoben.
Genau.
Also das ist eigentlich die beste Methode.
So geht es dann, ja.
Ja, gibt's denn jetzt mit deinem Sohn, mit der Familie konkrete Absprachen oder auch mit Galeristen? Hast du da einen Plan?
Ja, mit dem Sohn gibt es keine Absprachen in dem Sinn. Er weiß, er kennt das alles und geht auch mit mir das immer wieder durch. Und er weiß, dass er das auch, wenn was passieren sollte, er das aufräumen muss. Und er ist so ein positiver Mensch, der sagt immer, regeln wir schon alles. Denn er ist ja auch ein bisschen in einem kreativen Bereich tätig. Er macht ja für diese Industrie, für die er arbeitet, dieses Business Development, er macht ja diesen Vorreiter, wo geht die Firma hin.
Heißt das, dass er strategisch Begabung hat?
Die hat er, glaube ich. Ich glaube, er hat die durch sein Studium und er war ja dann auch lange Pressesprecher von AOL. Ich glaube, er ist da besser strukturiert wie ich. Mit der Galerie, also das war jetzt meine Hoffnung, dass ich mit der Berliner Galerie alt werden kann. Das haben wir auch eigentlich so besprochen, weil die Hua und der Klaus haben immer gesagt, 10 Jahre, dann haben wir dich durch. Aber jetzt gibt's den Klaus halt einfach nicht mehr. So sind sie, so laufen die Dinge dann anders. Also ich habe sonst keine Galerie. Alle Galerien, die ich mal hatte, die gibt's alle nicht mehr. Das ist ja oft üblich, also dass sie kurze Zeit mal aktiv sind, auf Messen gehen und dann sind sie weg.
Wenn du jetzt nochmal an den Vorlass, an die Vorlassbildung denkst, was wäre jetzt für dich eine gute Starthilfe? Was könnte dich jetzt in Schwung bringen?
Also ich müsste, glaube ich, jemand haben, der mit mir mal das alles durchblättert. Unten stehen ja nur die Zeichnungen. Das andere ist leider ja zerlegt und in Kissen. Da kann man nur anhand von Fotos beurteilen, ob man vielleicht mal sagt, das kann man doch mal jetzt reduzieren. Ich denke auch, es sind viele Arbeiten noch da, die ich für die Lehre gebraucht habe. Die braucht man wirklich nicht mehr. Also das kann wirklich weg.
Ich höre daraus, du bräuchtest eigentlich ein Gegenüber, mit dem du das debattieren könntest.
Kannst du dir vorstellen, Dorothea, dass du dir eine Studentin nimmst oder eine junge Kunsthistorikerin oder überhaupt eine Fachfrau, die dir bei der Sortierung und bei der Auslese deines Werkes behilflich sein könnte?
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte ja in Paderborn die Karin Hüitz, die mit mir auch die Bücher gemacht hat. Die war super, aber sie war in Paderborn unter Vertrag, aber im Mittelbau. Und der Vertrag ist dann nach 3 Jahren nicht mehr verlängert worden, wie es so üblich, weil sonst müssen sie fest anstellen. Mit ihr konnte ich gut arbeiten. Ich habe andere Erfahrungen gemacht, wo ich nicht zurechtkam. Vielleicht ist man auch im Alter etwas weiser und vielleicht ist jetzt der Anlass ein ganz anderer. Denn ich werde nicht mehr viel ergänzen können, weil die Kräfte einfach nicht reichen. Und da geht man wahrscheinlich auch anders um mit seinem Werk.
Aber nachdem ja die Zeit auch limitiert ist und das Alter fortgeschritten ist, ist es wahrscheinlich sinnvoll, doch zügig eine Person zu finden, die dich unterstützen kann.
Natürlich, klar. Ja.
Weil jetzt bist du noch aktiv.
Du bist
einigermaßen gesund. Genau. Ja. Hast noch Kräfte, dein Werk zu sortieren, zu ordnen. Und du bist ja selber auch diejenige, die dein Werk am besten kennt und die weiß, was weg da.
Ja.
Und jemand Externes kann es ja gar nicht so entscheiden. Von daher würde sich das eigentlich anbieten.
Hast du denn Vorbilder oder kennst du Künstlerkolleginnen, die sich diesem Vorhaben schon gestellt haben, der Vorlassbildung?
Also ich habe da keine Vorbilder. Ich wusste jetzt nur über die Margot Loof, die ja da in, wie heißt es,
Madelmannstein,
mit dem Ingo Köbler den Vorlass ja schon geregelt hat. Aber sonst ist mir das eigentlich nicht bekannt. Nebenan wohnt ein Kunsthistoriker, der macht so Atelierauflösungen. Aber er macht nur Druckgrafik. Also ich treffe ihn immer unten auf der Straße, wir reden immer feste. Und er wollte schon mal die Skulpturen von meinem Mann, aber irgendwie, es ist nicht sein Metier. Also man muss auch jemand finden, viele Arbeiten und viele Aufträge, wie zum Beispiel dieser allererste Auftrag von 1972, da in Holzkirchen, den gibt's nicht mehr. Die Kirchengemeinde hat ihn schon längst abgehängt und Philipp Morris hat ihn auch schon abgehängt. Auch die letzte Skulptur, die 2000 in New York installiert worden ist. Der Sohn war letztes Mal da, sie gibt's nicht mehr. Entweder ist der Wolkenkratzer verkauft, da stehen auf alle Fälle andere Skulpturen da. Wo die hingekommen sind, weiß ich nicht.
Also du sprichst ja davon, dass einige Kunstwerke sich schon aufgelöst haben.
Ja.
Sie sind vergänglich.
Ja.
Aber die Frage ist ja, gibt es einen Wunsch oder ist die Entscheidung, was bleiben soll, für dich offen?
Natürlich habe ich einen geheimen Wunsch. Ich weiß schon seit langem, dass ich einfach eine Halle möchte. Ich möchte eine Halle, wo mein Bett in der Ecke steht und das kann irgendwie im tiefsten Provinz sein. Und da möchte ich meine Arbeiten um mich herum haben und will das wie so ein kleines Museum haben. Aber das ist natürlich der Vater oder die Mutter der Gedanken, oder?
Eine Utopie, sag ich mal.
Aber vielleicht schaffe ich das noch, wenn ich hier meine Aufgaben erledigt habe. Aber der Sohn unterstützt mich bei dem Gedanken. Der meinte immer da oben in Hamburg. Aber klar, Hamburg ist natürlich genauso teuer wie München. Da muss man dann sehr weit aufs Land rausgehen.
Aber es gibt auf jeden Fall schon mal ein Bild, eine Idee, eine Vision.
Ja. Da fällt mir ein, also die Hamburgerin, die Anka Grönke, weiß nicht, ob jemand die noch kennt, eine Textilerin, die ist so alt wie die Heidrun Schimmel. Die hat sich ein Museum gebaut in Kühlungsborn, lebte in Hamburg, also wirklich in einem tollen Haus mit super Atelier, mit allem drum und dran. Die Mutter ist Künstlerin, der Vater war Künstler und sie hat alle drei, also die ganzen Generationen in einem Museum in Kühlungsborn, oben an der Ostsee, wunderschön, ein Museum gebaut, da war die natürlich wesentlich jünger. Die hat's geschafft.
Mich würde interessieren, Dorothea, ob du aktuell tatsächlich noch Arbeiten produzierst, ja, ob du noch Kunstwerke schaffst.
Ja, ich arbeite noch. Und zwar, ich habe mir das vorgenommen, weil die Galerie in Berlin ist nicht ganz tot. Also sie will diese versiegelten Schriften weiterhaben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal meine Kreissäge wieder in Ordnung bringen. Die ist im Moment außer Betrieb. Und wenn die soweit ist, dann kann ich wieder meine versiegelten Schriften weiter bearbeiten. Und nächstes Jahr wird es eine Papierausstellung geben in der Galerie Handwerk. Das wurde mir schon gesagt, also da will ich dann auch wieder neue Arbeiten machen.
Verstehe ich dich richtig, dass dein ursprüngliches und dein eigentliches Interesse mehr an künstlerischen Arbeiten liegt als am Archivieren?
Richtig. Ganz kleinlaut gebe ich zu, richtig. Aber das kann nicht außen vor bleiben, denn ich kann mich ja nicht einfach so zumüllen.
Du entsprichst auf alle Fälle dem Künstlertyp, der nicht der Archivar seiner eigenen Arbeit ist.
Jetzt komme ich noch mit einer Frage. Was würdest du den jüngeren Künstlerkolleginnen als Empfehlung mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde sagen, arbeitet, solange ihr Freude haben, solange ihr könnt. Wir sind keine Menschen fürs Pflegeheim, denn wir haben unser Werk, das muss natürlich vollendet werden. Und nach uns die Sintflut oder nach uns das große Fragezeichen.
Liebe Dorothea, vielen Dank für das tolle Interview. Es hat wirklich Freude gemacht.
Okay.
Und wir sehen uns, denke ich.
Ja, das machen wir.
Vielen Dank, Dorothea, auch von meiner Seite. Ich wünsche dir, dass deine Vision noch Zeit genug hat, umgesetzt zu werden. toi, toi, toi.
Ja, nochmal 10 Jahre.
Ja, es gibt ja Künstlerinnen mit 90.